Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein passives Einkommen. Das ist ein Kapitalzufluss auf dem Konto, für den man zumindest mal in dem Moment nichts getan hat. Die Leistung wurde meist in der Vergangenheit erbracht. Das ist es, was sich viele wünschen. Das ist es aber auch, was viele, so wie ich, brauchen. Denn ich habe nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt. Ich bin also davon ausgegangen, dass es mir im Laufe meines selbstständigen Lebens gelingen wird, eine eigene Rente, ein eigenes Vermögen aufzubauen. Und gerade wenn wir über die Dinge des täglichen Bedarfs sprechen, dann möchte ich natürlich nicht von der Substanz leben, sondern von den Einkünften in Form von Dividenden und Ausschüttungen. Ein komplexes Thema. Ich möchte heute aber beginnen mit einer ganz wichtigen Regel, die jeder beachten sollte, der darüber nachdenkt, ein passives Einkommen aufzubauen. Dann legen wir mal los. Ganz grob nochmal zur Einordnung. Ich habe es in der Vergangenheit schon ein paar Mal besprochen. Ich unterscheide in der Aktienanlage zwischen zwei Disziplinen. Einmal die langfristige Anlage. Da habe ich gar nicht die Absicht, irgendwann zu verkaufen. Es kann dann dazu kommen, entweder weil es die Erben machen oder weil man sagt, ich möchte mit dem Geld etwas anderes veranstalten. Aber zuerst einmal investiere ich langfristig in Aktien, gegebenenfalls der ein oder andere auch in ETFs und baue diesen Bestand im Laufe der Zeit weiter aus. Oder wenn es sich um eine Einmalzahlung handelte, dann lasse ich einfach laufen. Alles andere ist aktive Geldanlage. Das heißt also, ich nehme aktiv mal Gewinne mit. Ich versuche aktiv Chancen zu nutzen, die sich aus Kursschwankungen ergeben oder die sich aus Unterbewertung von einzelnen Sektoren ergeben. Zur aktiven Geldanlage gehört natürlich auch hochaktives Trading. Eine Unterkategorie der langfristigen Geldanlage ist der Aufbau eines passiven Einkommens. Und so verfahre ich auch. Ich habe die allermeisten dieser Werte. Die Best-Vestor-Leser kennen die Werte auch. Das ist jetzt allerdings auch nichts Spektakuläres und Geheimes. Es kommt dann mehr auf die Zusammenstellung an. Darum geht es aber heute gar nicht, sondern erst einmal um einen ganz wichtigen Gedanken, den man am Anfang berücksichtigen sollte. Dieses passive Einkommen wird immer wichtiger in dem Ausmaß, wie ich plane, weniger zu arbeiten. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, aber es kann ja einerseits erzwungen. Ne? Wir alle sind nicht davor gefeit, dass es Ereignisse in unserem Leben gibt, die wir uns nicht wünschen, die aber dennoch hin und wieder eintreten können. Oder sei es, weil ich selbstbestimmt sage, nee, ich möchte mich jetzt weniger mit der Geldanlage beschäftigen, sondern mit ganz anderen Dingen. Kann ja passieren, man weiß nie. Und so ein passives Einkommen ist dann insbesondere für Selbstständige, also diejenigen, die nicht in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt haben, wichtig, weil es ein angenehmeres Gefühl ist, mit diesem passiven Einkommen, ja, es ist ja am Ende des Tages kein Einkommen, sondern es sind Dividenden und Ausschüttungen, wenn man zumindest mal das Grundrauschen, wie es so schön heißt, also die Dinge des täglichen Bedarfs damit bezahlt, weil man die Substanz dann unangetastet lässt. Ich möchte ein Thema hier heute nicht mit besprechen, welches man aber letztlich separat mit berücksichtigen muss. Da gibt es auch immer mal wieder Missverständnisse, eigentlich vollkommen zu Unrecht, denn man sieht ja, was ein Unternehmen mit einem Gewinn macht, ob es also diesen Gewinn ausschüttet oder ob es diesen Gewinn der Substanz zuführt, den Rücklagen zuführt oder damit eigene Aktien zurückkauft. Eigene Aktien zurückkaufen ist bei vielen ganz großen Dividendenfans nicht so angesagt, weil ja nur, was ich auf dem Konto habe, das zählt so richtig. Für die allermeisten bedeutet das dann auch, sie haben es versteuert. Das heißt also, gerade wenn man dieses passive Einkommen vielleicht noch gar nicht benötigt, dann kann man, obwohl es sich dann um Unternehmen handelt, die vielleicht in diese Kategorie augenscheinlich nicht reingehören, weil sie keine Ausschüttung vornehmen, kann man natürlich über solche Unternehmen dennoch nachdenken. Denn es ist dann kein Substanzverlust, wenn das Unternehmen eigene Aktien zurückkauft. Wenn man sich dann zum Beispiel entscheidet, der Gewinn pro Aktie steigt dann automatisch. und im besten Fall auch der Kurs, dann könnte man auch Anteile dieses Unternehmens verkaufen. Das wäre dann auch nicht mehr Substanzverlust als bei einer Dividendenausschüttung. Sollte ein Unternehmen die strategische Entscheidung treffen, die Hälfte, ja, sich zum Beispiel zu verschulden, das sowas ist in der Vergangenheit vorgekommen. Momentan nicht mehr ganz so en vogue, weil Geld so teuer geworden ist. Also sein Fremdkapitalanteil in der Bilanz immer weiter aufzublähen und dann davon Dividenden auszuschütten, dann habe ich auch einen Substanzverlust. Also Aktienrückkäufe können gerade unter steuerlichen Aspekten sehr interessant sein. Man muss allerdings auch sagen, dass viele Werte, die immer schon als Dividendenwerte bekannt waren, allein schon aus unternehmensstrategischen Gründen das dann auch weitermachen und diese Strategie nicht ändern, weil man natürlich auch nicht aus den entsprechenden Fonds, Pensionsfonds und so weiter rausfliegen möchte. Also spricht nichts gegen die Ausschüttung. Aktienrückkäufe sind nicht der heilige Gral. Ich sage nur Aktienrückkäufe, sofern nicht fremdfinanziert, sorgen natürlich auch dafür, dass mein Vermögen steigert. So, wir konzentrieren uns aber auf ein passives Einkommen. Für mich wird es zum Beispiel demnächst ganz interessant. Ich habe, also wenn man mich jetzt von außen einordnen wollte, ich glaube, zumindest mal mit Bezug auf die Börse kann ich das auch selbst ganz gut, dann bin ich schon ein vergleichsweise spekulativer und ziemlich aktiver Anleger. Das heißt also, ich muss mir keine Sorgen machen, dass der Teil des Depots zu klein wird. Ich nehme mir einen beträchtlichen Teil des für die Aktienanlage zur Verfügung stehenden Kapitals und investiere nicht nur, sondern spekuliere auch. Wenn es allerdings darum geht, zum Beispiel die Mieteinnahmen zu ersetzen, dann ist das natürlich kein Kapital, welches hinsichtlich der Asset Allocation, wie es so schön heißt, in Spekulation reingehört, sondern dann brauche ich natürlich etwas Mietähnliches. Und da bin ich eben bei Dividendenausschüttung. Es könnte sein, wenn alles klappt, dass ich eine Immobilie, die weitestgehend bezahlt ist, verkaufe. Die Mieteinnahmen werde ich dann also nicht mehr bekommen und dementsprechend möchte ich dann Einnahmen auf anderer Seite erhöhen. Und nun gibt es bei mir dieses Depot für passive Einkünfte schon, dieses Dividendendepot. Aber vielleicht ist ja ein oder andere von euch dabei, der darüber nachdenkt. Und deswegen darf ich an dieser Stelle sagen, wenn ich hier jetzt den Einstieg ermögliche, ich bin so schlecht mit meinen eigenen Upsells. Also ich wollte eigentlich nur sagen, tut mir den Gefallen, abonniert diesen Kanal. Ich mache mir große Mühe und ich recherchiere teilweise auch ziemlich lang für jede einzelne Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das quittiert mit einem Abo oder auch mit ein paar Sternen, die zu verteilen sind. Ich versuche gar nicht erst, das aufzubauen, sondern ich sage es lieber ganz offen. Also bitte kurz auf Pause, abonnieren. Die nächsten Wochen werden sehr, sehr spannend. Wenn ihr also ein passives Einkommen aufbauen möchtet, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie? Man kann das auch mit ETFs machen. Werden wir separat nochmal behandeln. Aber persönlich setze ich, das ist wohl kein Geheimnis, auf Einzelaktien. Natürlich diversifiziert. Das ist in einem solchen, man muss sich mal immer vorstellen, das wäre wie ein kleines Geschäft. So gehe ich da auch oft dran. Und wenn ich so ein Business eröffne, dann darf ich einfach nicht zu viel selbst in Dividendendepots, und dazu kommen wir gleich, das ist der springende Punkt, ist oft zu viel Spekulation drin, weil man auf das schnelle Geld aus ist. Und das ist komplett verkehrt. Man muss, wenn wir über passives Einkommen sprechen, den Faktor Zeit, den kann man gar nicht hoch genug gewichten. Ich kann nicht überspringen, was andere vielleicht über Jahre hinweg schon aufgebaut haben, indem ich durch besonders geschickte Titelauswahl dann schaffe, mein Einkommen von Anfang an so hoch zu machen, wie das vielleicht die Leute haben, die schon vor vielen Jahren damit begonnen haben. Und das ist der ganz große Fehler. Und das möchte ich anhand von Rechenbeispielen und auch, ich habe es ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Titel heute nenne, aber es wird eine ganz einfache Regel, wirklich super simpel. Werte, die es zu vermeiden gilt, die nicht in ein solches Portfolio reingehören. Wir sprechen, ich bin investiert, das ist keine Aufforderung, es mir gleich zu tun, das ist aber eine Aktie aus meinem Dividendendepot über Novartis. Schweizer Unternehmen dürfte bekannt sein. Aktuelle Dividendenrendite 3,47%. Das ist nicht so spektakulär, insbesondere in Zeiten, in denen man ja fest, in Deutschland müsste es momentan jetzt, ich glaube, das letzte, was ich bekommen habe, war ein bisschen weniger. Aber sagen wir mal, in etwa, das bekommt man natürlich auch safe. Also, wie interessant ist das? Das ist es, wenn man sich die Dividendenhistorie anschaut. Denn Novartis ist, wie ist der Begriff, Dividendenaristokrat. Das heißt, seit vielen, vielen Jahren im Fall von Novartis, seit 27 Jahren, glaube ich, wird die Dividende jährlich erhöht. Das Fünfjahreswachstum, der Sektor ist seit 2019, 2020, ist mal sehr schnell gestiegen, seitdem nicht ganz so beliebt. Das liegt auch daran, dass es ein leicht zinssensitiver Sektor ist. Ich habe aber keinen Zweifel daran, dass ein Unternehmen wie Novartis auf sehr gesunden Beinen steht und auch in der Zukunft wachsen wird. In den letzten 5 Jahren betrug das Dividendenwachstum nur jährlich 6,87%. Im Schnitt in der Vergangenheit, also wenn wir auf die letzten 20 Jahre schauen, dann waren es ungefähr 8%. Teilweise sogar höher, aber ich möchte hier lieber runterrechnen als drüber rechnen. Ich habe auch eine, es ist gar nicht so einfach, diese ganz langen Historien zu finden. Wir gehen mal von 8% konservativ aus. Das heißt, aus den aktuellen 3,74 Euro wären natürlich im Laufe der Zeit deutlich mehr gewesen. Um es zu vergleichen, nehme ich jetzt mal 1 Euro als Basis. So, das heißt also, wie viel wird denn aus 1 Euro, wenn ich ihn über 20 Jahre hinweg mit einer Steigerung von 8% zurückbekomme in Form von Dividenden? Dann wird daraus kumuliert eine Summe von 45,76%. Und nach 20 Jahren ist natürlich meine Dividendenrendite auch viel, viel höher, bezogen auf den Einstand. Das heißt, wir sprechen dann von einer Dividendenrendite knapp 16%. Jährlich 16% Dividendenrendite. Und das ist natürlich attraktiv. Das geht nur, wenn man vorher aber auch die Geduld hatte, investiert zu sein. Man kann das nicht überspringen. Es wird aber schon nach 10 Jahren einigermaßen, kann sich jeder ausrechnen. Ist ja letztlich ein reiner Zinsrechner. Wenn wir uns das jetzt anschauen, bei einem sehr beliebten Wert, wenn wir über passive Einkünfte sprechen, und hier sehen wir den ganzen Sektor, nämlich die REITs, dann fällt das Ganze sogar noch ein bisschen besser aus. Das heißt also, in den USA, wenn wir auf die REITs gucken, die größte, der Marktkapitalisierung nach sogar der größte REIT ist Prologis würde ich es einfach mal aussprechen. 116 Milliarden Marktkapitalisierung, das ist zwar zwergenhaft im Vergleich zu dem einen oder anderen Magnificent 7, 5 oder 10, sucht es euch aus, wert, aber ist natürlich immer noch ein sehr großes Unternehmen. Prologis, was machen die überhaupt? Ich glaube, die haben Lagerhallen, Self-Storage und so weiter. So, bei diesem Unternehmen betrug die Steigerungsrate in den letzten 10 Jahren sogar etwas mehr als 10%. Wir rechnen das Ganze natürlich runter. Das heißt also, ja, es waren etwas mehr. Aber wenn wir 20 Jahre 10%, dann sprechen wir über kumulierte Einnahmen von 57,27 Euro, runtergerechnet auf 1 Euro. Ja? 1 Euro steigt jedes Jahr um 10%. Da hast du nach 20 Jahren 57 Euro. Und die Dividendenrendite, die beträgt dann über 20%. Ich habe ehrlicherweise hier diese Podcast-Folge begonnen, beziehungsweise die Recherche, mit der Annahme, dass die allermeisten REITs langfristig nicht mithalten können. Nicht was die Einkünfte angeht, sondern was die Entwicklung der Substanz angeht. Denn selbst wenn es jetzt rein um passive Einkünfte geht, dann interessiert uns natürlich dennoch, wie entwickelt sich die Substanz. Und hier muss ich sagen, dass ich insbesondere, ich habe die ersten Prologis ist groß, American Tower Corporation, sollte ich dazu sagen, bin ich investiert, ist relativ groß. Und es gibt dann noch ein paar mehr. Ist leicht rauszubekommen, welche das sind. Und ich hätte gedacht, dass die meisten Dividendenaristokraten, die keine REITs sind, dass die dann aber ihre Substanz in diesem Zeitraum in Form der Kursgewinne deutlich mehr steigern können. Also das war meine Erwartungshaltung, als ich ranging und sagte, ja, schaut mal her, REITs sind ganz interessant, aber es ist dennoch, und es bleibt auch so, es ist nur eine Beimischung, aber dafür steigt der Kurs bei denen nicht so stark. Zumindest mal bezogen auf die letzten 20 Jahre. Und da waren ja auch, naja, sagen wir mal, na, Immobilienkrise 2000, doch, natürlich, da waren wir mittendrin in einer Immobilienkrise. Mehr als 2007, 2008 geht ja gar nicht.
Jetzt platzt in den USA nämlich die nächste Blase, der völlig überhitzte Immobilienboom der letzten Jahre. Und die Schockwellen der Krise erreichen jetzt auch Europa. Die Europäische Zentralbank hat heute unglaubliche 95 Milliarden Euro billiges Geld freigegeben, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Die erste solche Aktion seit den Anschlägen vom 11. September.
Aber die haben natürlich auch sehr stark profitiert von den sinkenden Zinsen. Völlig egal. Völlig egal. Ich hatte erwartet, dass die Kurse deutlich schwächer wären als die von den vielen Dividendenaristokraten. Also, sollen wir mal ein paar nennen, ganz kurz von diesen Dividendenaristokraten. Keine Kaufempfehlung. Eine Coca-Cola kennt ihr, eine Affleck habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich bin in beiden investiert. Ich kann jetzt nicht das gesamte Dividendendepot aus dem Best Vestor rausgeben, sonst kriege ich Ärger. Also muss ich mir ein paar suchen, in die ich nicht investiert bin. Becton Dickinson, British American Tobacco ist auch einer, Brown-Forman ist einer, Cardinal Health ist einer, Caterpillar ist ein Dividendenaristokrat, kommen immer ein paar andere Buchstaben. Also es gibt über 100 von diesen. H.B. Fuller ist einer, Hormel Foods ist einer, Nahrung, Getränke, IBM ist ein Dividendenaristokrat. Nehmen wir nochmal einen von, hinten haben wir mal einen Deutschen, Linde. Also, die sind ja nicht mehr deutsch. Tja, das ist Pech. Haben wir mal einen und dann ist er leider nicht mehr mit drin. Also Novartis habe ich schon gesagt. Pepsi ist auch einer. Procter & Gamble ist einer und so weiter und so fort. So, alles Dividendenaristokraten. Wenn ich mir die großen REITs anschaue, dann muss man allerdings sagen, obwohl sie ausschüttungsorientiert sind, damit man nämlich überhaupt den Status, und deswegen ist das für die Bezieher von passiven Einkommen so interessant, damit man überhaupt diesen Status eines REITs erhält, muss man, ich glaube, die Regelung ist die gleiche in Deutschland wie in den, Erich, bereite dich vor, aber in Deutschland auf jeden Fall 90% des Gewinns muss ausgeschüttet werden. Ich meine, die Grenze ist in den USA die gleiche. Falls nicht, dann schickt, ich werde es selber hin, ihr braucht mir keine Mail schicken, weil ich guck dann gleich nochmal nach. Also, ein beträchtlicher, sehr großer Teil des Gewinns muss ausgeschüttet werden, sonst ist es kein REIT. Und es gibt ganz, ganz viele REITs aus der zweiten und dritten Reihe, die verlaufen über viele Jahre hinweg seitwärts. Das muss aber nicht negativ sein, denn wenn die Dividendenrendite im Schnitt 6 oder 7% beträgt, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, wenn die Aktie seitwärts läuft. Es geht vielleicht auch noch besser, aber wollen wir nicht zu kritisch sein. Es geht ja für einige wirklich nur darum, dass das, was rauskommt, dass man das dann auch wirklich verwenden kann. Und da ist natürlich eine möglichst hohe Ausschüttung sehr interessant. So, und nun ist die Frage, welche Aktien bzw. welche REITs muss ich denn unbedingt umgehen? Weil die logische Herangehensweise für jemanden, der nicht diesen Podcast gehört hat, wäre ja die höchste Dividendenrendite. Meine Güte, eine Dividendenrendite von, machen wir es mal einfach, die gibt es nämlich, 15%. Da warte ich mal gerade 6 Jahre und dann habe ich 90% meines Einsatzes schon in Form von Ausschüttung zurück. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, so wird ja kaum einer rechnen. Doch, es wird weniger, vielleicht auch deshalb, mir selber hier die auf die Schulter zu klopfen, weil ich Aufklärungsarbeit geleistet habe, aber unter älteren Videos kann man schon sehen, das gab schon hin und wieder mal Lack, wenn ich gesagt habe, der Laden hat eine Dividendenrendite von 14 oder 15% und wir haben aktuell, ist ein paar Jahre her, ein Zinsniveau von unter 2%. Was glaubst du denn, wie die Welt funktioniert? There's no free lunch. Das funktioniert nicht, wenn ihr euer Geld da reinsteckt. Dann freut ihr euch über Dividenden. Und es ist sicherlich auch super cool, darüber Beiträge zu machen und sich über die Ausstellung zu freuen. Aber das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und damit sind wir bei der goldenen Regel. Denn für euch bin ich die Werte durchgegangen. Diese REITs, und das gilt selbstverständlich auch, aber wir belassen es jetzt mal bei der Auswahl der REITs. Es gilt aber natürlich auch, du kriegst auch keinen Dividendenaristokraten, wenn dann nun mal vorübergehend aus Versehen in einer Crash-Situation mit einer Dividendenrendite von 9%. Das geht gar nicht. Das sind Qualitätsunternehmen. Die gibt es nicht für 9%. Diese 9% erarbeitet man sich im Laufe von Jahren, weil dann bezogen auf den ersten Kauf die Dividendenrendite steigt auf Basis des Einstands im Laufe der Zeit, weil die Dividende eben jährlich um 5, 6, 7, 8, 9% steigt. Und auch hier bitte nicht zu anspruchsvoll. Es gibt in diesem Bereich der Geldanlage bei passiven Einkommen gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Umgehung zu finden und zu sagen, doch, da hole ich mir mal schon ein bisschen mehr. Und die einfache Regel, wenn es um die Auswahl von Aktien, insbesondere aber von REITs geht, lautet, was mir heute eine Dividendenrendite jeweils der 10% bietet, sollte ich schlicht und einfach ignorieren. Denn diese 10% mag ich vielleicht noch in diesem Jahr bekommen, vielleicht auch im nächsten Jahr und vielleicht auch im übernächsten Jahr. Nur alle, und ich bin sie alle für euch durchgegangen, zumindest mal die Top 10 und ich nenne euch mal die Top 5 sehr gerne. Eine AGNC Investment Corp, eine Service Residential Corp, eine Ellington Residential Mortgage REIT, Apollo Commercial, Annaly Capital Management, alles REITs aus den USA. Franklin BSP Realty Trust, Starwood Property Trust, Gladstone Commercial Corp, alles REITs haben eine Dividendenrendite zwischen der letztgenannte 8,3%, der erstgenannte, die AGNC Investment Corp, 14,1%. Alle hätten einen Substanzverlust in diesem Zeitraum. Zum Teil gibt es sie noch nicht seit 20 Jahren. Dann habe ich eben so weit zurückgeguckt, wie ich schauen konnte. Alle hätten einen Substanzverlust in Form von Kursabschlägen mitgebracht. Und das will man eben nicht. Das geht nicht Ewigkeiten gut. Ein Unternehmen kann ja nicht im Kurs immer weiter sinken, weil die Börse sagt, da stimmt was nicht. Und trotzdem kann ich davon ausgehen, die zahlen mir noch 20 Jahre lang meine Dividenden. Das funktioniert nicht. Das heißt also, letztlich hat man diese hohe Dividendenrendite, man hat die natürlich erhalten, in dem Moment stichtagsbezogen. Aber A, gibt es dann auch in der Regel einen Dividendenabschlag. Es gab schon manch einen, der gedacht hat, ja, aber wenn der nicht so groß ist. Ein Dividendenabschlag findet meistens erstmal in Höhe der Dividende statt. Daraus hier irgendetwas zu basteln, funktioniert nicht. Haben schon mal einige Herren versucht. Einige Herren sitzen dafür, wahrscheinlich sitzen noch zu wenige für diesen Cum-Ex-Skandal vor dem Kadi.
Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz.
Also auf legale Art und Weise funktioniert das nicht. Deswegen sollte man das nicht funktionieren. Und ich kann hier nur Fakten sprechen lassen. Alle Unternehmen, die ich mir durchgeguckt habe, standen tiefer. Und zwar sowohl im 10-Jahres-Zeitraum als auch im 20-Jahres-Zeitraum. Und das willst du natürlich nicht. Du möchtest dann, wie bei einer Novartis, die hat sich in diesem Zeitraum, also letzte 20 Jahre, im Kurs in etwa verdreifacht. Und selbst ein guter REIT, ja, Prologis hat momentan auch nur eine Dividendenrendite von 3, irgendwas Prozent. Aber das scheint eine gesunde Substanz zu sein. Der Wert hat sich eben auch in diesem Zeitraum verdreifacht. Und solche Werte sucht man. Manchmal, nicht immer, aber gerade für einen passiven, konservativen Anleger, der Blick auf den Chart der letzten 10 oder 20 Jahre, das kann mal trügerisch sein. Aber in 8 oder 9 von 10 Fällen reicht dieser einfache Blick, um zu sagen, soll ich da wirklich noch einen zweiten Blick riskieren oder lasse ich es lieber bleiben? Das war's für heute. Zum Thema passive Einkünfte werde ich noch einige Folgen machen. Also nochmal der Reminder. Ich darf das so frech behaupten. Das sind hier teilweise Informationen, die es ansonsten nur in Kursen gibt, für die man ganz viel PayPal bezahlen muss. Darf man das so sagen? Also, ich freue mich einfach, wenn ihr weiterhin mit dabei seid. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.